Wisst ihr, was in medias res ist? Gleich zur Sache kommen. Ich habe heute keine große Einleitung, außer, dass ich ein wenig wiederhole, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Am letzten Sonntag haben wir zwei Modelle von Gemeinde betrachtet. Die Vorstellung, nach der oft Gemeinde gelebt wird, könnte man mit der Überschrift betiteln: Gemeinde als Feld. Gemeinde als Feld, das beackert werden muss. Das Modell besagt, dass man Fachleute braucht, die mit einigen Mitarbeitern die Arbeit tun. Und das, was nun an der Gemeinde getan wird, das versteht man dann als die Gemeindearbeit. Man kommt zum Gottesdienst zusammen, man kommt zur Kleingruppe, zum Hauskreis zusammen. Aber immer die Stunde, die Zusammenkunft, ist schon gleichzeitig das Ziel. Die Leiter und Mitarbeiter tun dabei die Gemeindearbeit an der Gemeinde. Und Gläubige sind dabei zu nichts anderem da, als sich beackern zu lassen. Dieses ist das Modell der Gemeinde als Feld. Und wir haben gesehen, dass die Bibel ein ganz anderes Modell von Gemeinde hat. Eins, das wir auch legen möchten. Ich möchte noch einmal die Verse 11 und 12 nach der Luther-Übersetzung lesen. Da heißt es: Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Damit, also wozu? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Die Bibel sagt also, da gibt es eine Gemeindeleitung oder Menschen, die die Gemeinde leiten, Menschen, die Gott mit ganz besonderen geistlichen Gaben auch ausgerüstet hat, die Gabe des Apostels, die Gabe des Lehrens, die Gabe des Hirten, des Evangelisten, des Propheten, die mit diesen Gaben der Gemeinde dienen sollen. Sie sollen lehren, leiten und auch den Hirtendienst versehen. So weit, so gut, bis hierhin alles gleich. Aber jetzt wird es anders. Das soll geschehen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Wozu? Zum Werk des Dienstes. Das heißt, was in unseren Stunden im Gemeindehaus geschieht, in irgendwelchen Lehrveranstaltungen, im Gottesdienst, in den Hauskreisen, was dort geschieht, ist nur die Zurüstung. Die eigentliche Gemeindearbeit soll von jedem einzelnen Heiligen, sprich Gläubigen, getan werden. Und wir haben gesehen, dass dies vornehmlich durch das Ausüben meiner geistlichen Gaben, meiner natürlichen Begabungen geschieht. Da gibt es Leute, die haben die Gabe der Gastfreundschaft oder des Handwerks, des Gebets oder der Seelsorge, des Dienens, der Evangelisation und vieles mehr. Und jeder Christ soll herausfinden, wozu er oder sie von Gott begabt ist. Wozu er sein oder sie ihre Begabung von Gott bekommen hat, um sie dort auch für Gott einzusetzen. Und sie sollen eingesetzt werden, damit die Gemeinde zu einer Kraft wird, die nach außen wirksam und auch wahrnehmbar wird und so das Reich Gottes wachsen kann. Dies ist das Modell, das die Bibel von Gemeinde entwirft oder das Paulus in besonderer Weise hier im Epheserbrief von Gemeinde entwirft. Und dies ist die Herausforderung, die nun an uns als Gemeinde gestellt ist und an dich als einzelner Gläubiger. Und wir wollen heute diesen Text aus Epheser weiterverfolgen. Nachdem Paulus uns in diesen Versen 11 und 12 dieses Modell einer Gemeinde vor Augen gemalt hat, die gemeinsam das Werk des Dienstes tut, sagt er nun in folgenden Versen, was das für Auswirkungen haben wird, wenn wir konsequent als Gemeinde und als Einzelne dann diesen Weg gehen. Und so wollen wir uns heute mit den Auswirkungen dieses Modells Gemeinde als Kraft beschäftigen. Wir wollen sehen, was kommt dabei heraus, wenn wir die Herausforderung annehmen, wenn wir uns tatsächlich zurüsten lassen zum Dienst. Was dürfen wir dann als Ergebnisse erwarten. Und der erste Gedanke, den ich da aus dem Text nehme, ist der Bau des Leibes Christi. Das Erste, was Paulus sagt, Heilige sollen zugerüstet werden zum Dienst, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Zunächst einmal vielleicht zum Begriff Leib Christi, das ist nichts Mystisches, sondern als Leib Christi wird im gesamten Neuen Testament immer die Gemeinde bezeichnet. Die erste Auswirkung, die Paulus nennt, ist, jeder Christ, der sich zum Dienst rufen lässt, tut damit etwas Konstruktives, etwas Auferbauendes. Und ich habe den Eindruck, dass in vielen Gemeinden, Land auf, Land ab, viel Unmut und Trägheit herrscht, weil man vergessen hat, dass die ganze Gemeinde diesen Auftrag hat. Und wozu? Sich selber, den Leib Christi zu erbauen, konstruktiv zu sein und aufzubauen. Vor vielen Jahren habe ich mal ein Buch gelesen, das mich sehr berührt beschäftigt hat. Das ist von einem Amerikaner, Jerry Cook heißt er. Und er drückt in seinem Buch Liebe, Annahme und Vergebung es so aus. Er schreibt, ich habe festgestellt, dass Gläubige regelrecht aufleben, wenn sie erkennen, dass es noch andere Gründe für ihr Christsein gibt, als der Hölle zu entrinnen. Was tun sie also? Sie fangen an, sie langweilen sich, einfach auf den Himmel zu warten. Und was tun sie also? Sie fangen an, sich zu beklagen, zu schimpfen, zu tratschen. Der Grund für ihre Langeweile liegt darin, dass sie nicht wissen, wofür sie errettet sind. Sie wissen wohl, wovon und mit welchem Ziel sie errettet sind, aber sie wissen nicht, wofür. Zitat Ende. Paulus gibt uns hier die Antwort. Er sagt, das irdische Leben eines Christen besteht nicht nur darin, dass er auf den Himmel wartet. Das irdische Leben eines Christen bekommt dadurch einen ewigen Sinn, dass durch seinen Dienst der Leib Christi aufgebaut wird. Wir kennen das doch aus unserem eigenen Leben. Wir Menschen sind einfach nicht zum bloßen Zuhören oder zum bloßen Zuschauen geschaffen. Denk mal an die folgende Situation. Du liegst krank im Bett. Es wird schon wieder besser, aber du denkst, bleibst du noch mal liegen. Und die einzige Ablenkung, die dir dann einfällt, ist Fernsehen. Und wenn man dann sich wirklich den ganzen Tag durch sämtliche Kanäle voller Schwachsinn gezappt hat, dann ist man am Abend nicht entspannt. Und dann ist man am Abend nicht erfüllt und befriedigt, sondern im Gegenteil, man ist völlig unzufrieden und aufgekratzt. Oder wer hätte nach solch einem Tag nun sich schon mal zufrieden zurückgelehnt und gesagt, wow, das war richtig gut, ein richtig erfüllter Tag. 4 Filme habe ich geschaut, 3 Serien, unzählige Werbespots und nun kann ich richtig zufrieden ins Bett gehen. Mit Sicherheit nicht. Im Reader's Digest stand ein Satz, also kein frommer Hintergrund, da stand, denk einmal darüber nach, an welchen Tagen du wirklich zufrieden ins Bett gegangen bist. Du wirst feststellen, sie waren angefüllt mit Arbeit und Aufgaben, die du erledigen konntest. Gott hat uns Menschen nicht als bloße Zuschauer geschaffen und auch nicht als bloße Zuhörer. Das entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Und da, wo wir unser Leben auf bloßes Zuhören, auf Zuschauen, auf Tribüne reduzieren, da werden wir immer unzufriedener und unerfüllter leben. Wie viel weniger hat Gott uns Christen als bloße Zuschauer und Tribünengäste geschaffen? Und das entspricht schon gar nicht der Natur des neuen Menschen in Christus. Da, wo wir unser Christsein auf bloßes Zuhören und Zuschauen reduzieren, da wird Christsein tatsächlich auch zu einer unbefriedigenden Sache. Wie sah die Mitarbeit in der Gemeinde früher aus? Zur Zeit der Apostelgeschichte, wie sah das da ganz praktisch aus? Und wie sieht sie heute aus? Zum Beispiel, zur damaligen Zeit hatten Frauen, deren Männer gestorben waren, keine Chance, sich selber zu ernähren. Es sei denn, sie haben ihren Körper gegen Geld angeboten. Darum war es die Aufgabe der Familie, für Witwen zu sorgen. Aber offensichtlich war es so, dass die Witwen, die sich dann zum christlichen Glauben bekehrt hatten, zum christlichen Glauben gewechselt haben, aus dieser Familienfürsorge ausgeschlossen wurden. Sie wurden regelrecht auf die Straße gesetzt. Und wir lesen, dass die Gemeinde in Apostelgeschichte 6, denke ich, war das, Apostelgeschichte 6, lesen wir, dass die Gemeinde darauf sofort reagiert hat. Sie haben umgehend eine Witwenversorgung eingeführt. Heute in unserem Land haben wir eine ganz andere Situation. Die finanzielle Witwenversorgung ist nicht unsere Aufgabe. Ich sage die finanzielle Versorgung. Und in den meisten Fällen. Wir müssen sehen, was ist heute dran in unseren Gemeinden? Vielleicht können wir als Gemeinde einen technischen Notdienst einrichten. Das bedeutet, wenn bei jemandem die Waschmaschine oder das Auto kaputt ist und derjenige sich nichts Neues leisten kann, dann gibt es welche, die kommen, reparieren oder beraten in bestimmten Fällen. Wenn ältere Menschen nicht mehr mit den digitalen Medien so zurechtkommen, aber auch gleichzeitig sagen, ich will da nicht abgehängt sein, ich will da dranbleiben, ich will mit meinen Enkeln Kontakt halten, dann gibt es Leute, die kommen und zeigen dir oder richten dir das so einfach ein, dass du nur noch zwei Knöpfchen drücken musst und schon bist du bei deinem Enkel in Australien. Du musst immer nur auf die Zeit achten, wann du anrufst. Sehen wir, auch das kann ganz praktische Gemeindearbeit sein, ganz praktische Hilfe in praktischen Nöten. Wir Christen sind Menschen, die herausgerufen sind aus dieser ewigen Eigendrehung. Hauptsache ich und mein Häuschen. Wir sollten Gegenkräfte setzen gegen die Seuche in unserer Gesellschaft. Hauptsache ich. Das ist tatsächlich eine Seuche. Wir sollen lernen, füreinander da zu sein und so den Leib Christi, seine Gemeinde bauen. Und Paulus sagt, da wo Christen erkennen, dass sie nicht nur zum Zuhören, zum Stillesein berufen sind, dass ihr Beitrag zum Reich Gottes mehr beinhaltet, als brav am Sonntag einen Platz zu besetzen. Da, wo Christen erkennen, dass sie reich von Gott beschenkt sind, dass sie mit ihrer Person gefragt sind, dass sie mit ihrer Persönlichkeit gefragt sind, dass ihre Gaben gefragt sind, dass sie mitmachen dürfen an Gottes ewiger Sache und dass sie mitmachen können, weil Gott ihnen Gaben geschenkt hat. Da erwacht die Gemeinde aus der Lethargie, da geschieht etwas, da entsteht Begeisterung, da geht es voran und da wird der Leib Christi weitergebaut. Und Gott hat einen Platz für dich, in dem du völlig aufgehst, in dem du sagst, ja, das ist es, da möchte ich dabei sein, das möchte ich machen. Das ist die erste Auswirkung. Die zweite Auswirkung ist, es ist die Einheit des Glaubens. Paulus sagt, lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes, damit ihr hingelangt zur Einheit des Glaubens. Etwas zugespitzt sagt Paulus hier, wer mitarbeitet, der hat nicht viel Zeit zum Meckern. Wer mitarbeitet, der kann nicht nur von außen kritisieren, was ja immer viel einfacher ist und teilweise auch sehr beliebt, sondern der ist selber aufgerufen, etwas zu verändern. Paulus sagt damit, je mehr Christen in der Gemeinde sich engagieren, sich beschäftigen, mitarbeiten, desto besser wird die Stimmung untereinander. Nicht durch die Arbeit, sondern dass man sieht, dass man gemeinsam in Einheit am Werk ist. Desto mehr bildet sich eine Einheit, eben diese Einheit des Glaubens. Was gibt es nicht alles für Streitfragen, die in der Gemeinde verhackstückelt werden? Organisatorische Fragen, wie, wann, was gehandhabt werden soll. Fragen über Veranstaltungen, über Formen, über das Wie, über Äußerlichkeiten, Fragen über dies und jenes. Und über all das kann man ja auch kontrovers diskutieren. Und man muss es auch, dann und wann. Und da gibt es theologische Fragen. Es gibt Fragen zum Taufverständnis, zur Fußwaschung, zum Heiligen Geist, zur Frage der Geistesgaben und vieles mehr. Und das ist auch alles nicht unwichtig. Und man sollte zu gegebener Zeit darüber lehren und miteinander ins Gespräch kommen. Und man darf auch zu verschiedenen Themen unterschiedlicher Meinung sein. Aber sehen wir, durch bloße Meinungen ist noch keine Gemeinde gebaut worden. Und darum heißt es hier auch nicht, lasst euch zurüsten, damit ihr alle zu jedem Thema eine Meinung habt, sondern lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes, damit. Jesus hat nicht gesagt, ich will bauen einen religiösen Diskutierclub. Ich will bauen eine christliche Elite mit wunderbaren, hohen geistlichen Erkenntnissen. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Ein Leib, in dem viele unterschiedliche Glieder zusammengefügt sind und jedes Glied seine Position hat, seine Aufgabe kennt und auch wahrnimmt. Versteht mich recht. Einheit des Glaubens heißt nicht, dass in der Gemeinde nicht diskutiert werden darf und dass nicht auch mal konstruktive Kritik geäußert werden dürfte. Nein, sie soll sogar geäußert werden. Aber Einheit des Glaubens heißt sehr wohl, dass Kritik nicht das vorherrschende Merkmal unserer Gemeinde sein darf. Liebe soll das vorherrschende Merkmal unserer Gemeinde sein und der Dienst aneinander, an anderen und für den Herrn. Was empfinden Menschen, wenn sie in unsere Gemeinde kommen? Was fällt ihnen auf? Was nehmen sie wahr? Weil wir haben alle so ein Gespür dafür. Was geht ab? Hier wird viel geredet, von vorne, aber auch untereinander. Untereinander, aber vielleicht auch übereinander und nicht immer nur gut. Oder empfinden sie, hier wird einander gedient. Hier nimmt man sich wahr. Hier ist man füreinander da. Hier hat man ein gemeinsames Ziel. Diese Menschen wollen gemeinsam Christus dienen. Sie wollen gemeinsam, dass das Reich Gottes wächst und sie setzen sich alle auf unterschiedliche Art dafür ein. Ich wünschte, dass dies das Merkmal ist, das Menschen auffällt, wenn sie uns betrachten. Und wenn sie dann vielleicht zu uns stoßen und sagen, wow, in so einer Gemeinschaft, da möchte ich auch mein Christsein leben. Oder vielleicht erst Christ werden. Ich wünschte, dass dieses Merkmal das ist, was Menschen auffällt, wenn sie uns betrachten, die Einheit des Glaubens durch die Liebe und durch den Dienst aneinander. Mein dritter Gedanke ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Kurz diese dritte Auswirkung. Paulus sagt, lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes, damit ihr hingelangt zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Ist das nicht schon oft unser Gebet gewesen? Christus, ich möchte dich erkennen. Paulus sagt selber in Philipper 3, Vers 10, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und im Kolosserbrief sagt er, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist doch letztlich auch Ziel unseres Glaubens. Wir wollen Christus erkennen und ihm ähnlicher werden. Wie erkennen wir Christus? Nun zum einen sicherlich durch Bibelstudium, durch Belehrung, durch Gebet, durch Umgang mit ihm, durch nah dran sein an ihm. Aber hier nennt Paulus noch den anderen Weg. Er sagt, lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes. Dann erkennt ihr den Sohn Gottes. Sehen wir, es gibt im Leben eines Christes ein Stadium, da geht es nicht mehr länger darum, noch eine Predigt zu hören und noch eine weitere, tiefgehendere und noch bessere Predigt zu hören, sondern dann geht es darum, einfach mal gehorsam zu sein. Du sagst von dir, du möchtest Christus erkennen, ihm ähnlicher werden? Wunderbar. Denn hier nennt Paulus einen wichtigen Schritt dorthin. Sei gehorsam. Sei bereit, dich in der Gemeinde für den Herrn einzusetzen. Sei bereit zum Werk des Dienstes. Dann werden wir immer mehr das Wesen Christi, das Wesen Jesu erkennen. Denn sein Leben war auch ein Leben des Dienstes. Und mein letzter Gedanke ist vollendeter Mensch. In der alten Luther-Übersetzung stand vollendeter Mann. In der 2017er Übersetzung steht vollendeter Mensch. Volles Maß der Fülle Christi. Schließlich nennt Paulus noch eine letzte Auswirkung des Dienstes. Er sagt, lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes, damit ihr hingelangt ausgerüstet zum Dienst, damit ihr hingelangt zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit ihr nicht mehr unmündig seid. Also wieder ein Wozu. Ich meine, wozu soll ich ein vollendeter Mensch werden? Wozu soll ich das volle Maß der Fülle Christi haben? Damit ihr nicht mehr unmündig seid und euch von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lasst. Paulus unterscheidet hier ganz deutlich zwischen unmündigen und mündigen Christen. Nun, was meint er damit? Und wie kann man von einem Unmündigen zu einem mündigen Christen werden? Er sagt hier, unmündiges Christsein besteht darin, dass man sich von jedem Wind der Lehre hin und her schaukeln, hin und her bewegen und umhertreiben lässt. Unmündiges Christsein zeichnet sich dadurch aus, dass es von unverhältnismäßig starken Wellenbewegungen gekennzeichnet ist. Da habe ich vielleicht heute eine besondere geistliche Erfahrung gemacht. Die Predigt hat mich angesprochen. Ich habe Gott irgendwie ganz außergewöhnlich erlebt. Aber schon bei den nächsten Schwierigkeiten fühle ich mich wieder runtergedrückt, down. Bin wieder ausgelaugt und am Boden. Jeder Windhauch schmeißt mich sofort wieder um. Heute Morgen höre ich eine ansprechende Predigt und bin begeistert, aber ich lasse mich lieber nicht so darauf ein, weil ich weiß ja, wie der Morgen aussieht. Da bin ich wieder allein und der Alltag spricht eine andere Sprache. Unmündiges Christsein finden wir auch ganz besonders da, wo man sich ständig mit irgendwelchen Randerscheinungen des Christseins auseinandersetzt. Christliche Themen, die vielleicht im Bauch kribbeln, die aber letztlich mich in meinem Leben und in meinem Christsein nicht wirklich vorwärts bringen. Sehr beliebt ist das Diskutieren über Endzeitfragen. Wenn man mal in einer Hauskreis-Vormittagsbibelstunde oder irgendwo rumfragt, womit könnten wir uns dann in Zukunft, in der nächsten Zeit beschäftigen? Also ein Vorschlag ist immer mit der Offenbarung. Vielleicht sollte man tatsächlich mal drüber predigen oder intensiver Abendveranstaltungen darüber machen. Aber es kribbelt dann im Bauch, wenn es darum geht. Wo sind denn nun die Zeichen der Endzeit? In welcher Epoche der Zeitgeschichte stehen wir denn jetzt gerade? Wie kurz oder wie lang ist die Wiederkunft Christi noch hin? Und wie sind die politischen Ereignisse, die gerade bei uns und auch weltweit laufen, wie sind die zu deuten? Und was sind zur Zeit des Kalten Krieges nicht alles für Bücher geschrieben worden? Was für Streitmacht die Sowjets haben, wo die letzte Schlacht geschlagen wird? Was hat es da nicht alles für Prophetien gegeben, wann die Sowjets kommen und wo sie kommen? Was ist da im Namen Gottes nicht alles für einen Blödsinn gesagt worden? Nichts davon ist eingetroffen. Spüren wir den Wind einer jeden Lehre, die mal von hier kommt und mal von da kommt? Im Vorfeld des Golfkrieges und währenddessen wurden etliche Bücher geschrieben. Das sind die Zeichen der Endzeit. Natürlich, jeder Krieg ist ein Zeichen der Endzeit, weil wir in der Endzeit leben. Jetzt versammeln sich die Nationen gegen Israel. Damals haben viele Christen gebannt, gelesen, geschaut und heute redet kein Mensch mehr davon. Spüren wir den Wind einer jeden Lehre? Oder was werden heute nicht in der Christenheit alles für Patentrezepte angeboten, in denen man endlich die wirkliche Kraft für sein Christsein erleben kann? Wo ein besonderer Segen drauf ruht? Irgendwelche Konferenzen dort mit vollmundigen Ankündigungen, mit der, was weiß ich, wievielten Erweckung. Und die lassen heute bis heute auf sich warten. Heute dies, morgen das, übermorgen wieder etwas ganz anderes. Und wie viele Christen rechnen damit und rennen dem hinterher. Paulus sagt, wacht doch auf, wacht doch endlich auf. Lasst euch doch nicht von jedem Wind einer Lehre umhertreiben. Werdet nicht zu willenlosen Trendjägern, die dauernd etwas Neues hinterhereifern, hinterherrennen. Die ständig meinen, wenn ich das erlebt habe, dann habe ich das wirkliche Christsein. Das ist unmündiges Christsein in Reinkultur. Und Paulus fragt uns heute Morgen, willst du wirklich lernen und rauskommen aus diesem Wellenchristen sein? Willst du mehr und mehr stabil werden? Willst du nach und nach wirklich geistlichen Durchblick bekommen? Dann sei dir darüber im Klaren, das geht nicht mit der einen Erkenntnis, die noch irgendwo zu finden sein muss. Das geschieht nicht dort, wo ein Erlebnis, das, wo man irgendwo noch einmal diese besondere Erfahrung machen kann. Mündiges Christsein, geistlichen Durchblick, das volle Maß der Fülle Christi. Das entsteht da, wo wir bereit sind, einer gesunden Lehre zuzuhören, dich zurüsten lassen zum Werk des Dienstes. Da, wo du bereit bist, Aufgaben in der Gemeinde übernehmen zu wollen, zu fragen, wo ist mein Platz? Wie kann ich das ausfüllen mit dem, was ich bin und was in mir ist und was ich mag und wo ich merke, da stellt mich Gott rein. Und es entsteht schließlich da, wo du bereit bist, dann langsam und beständig in und an diesen Aufgaben zu wachsen, Fehler zu machen, dazuzulernen, hinzufallen, aufzustehen, weiterzumachen. Findest du das zu nüchtern? Findest du das zu langweilig? Paulus sagt im Epheserbrief, das ist der Weg. Der Weg zu einem mündigen, stabilen Christsein. Lasst euch zurüsten zum Werk des Dienstes, damit ihr nicht mehr unmündig seid und euch von einem jeden Wind einer Lehre umhertreiben lasst, sondern damit ihr hingelangt zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist Gottes Ziel mit deinem Leben. Aber du entscheidest, ob dieses Ziel, diese Auswirkung der Gemeinde als Kraft, er mit dir erreichen darf. Gesunde Lehre ist unter anderem im Glaubensbekenntnis verfasst. Und wir wollen jetzt es miteinander glaubend und bekennend singen und wollen uns dazu erheben. Bitte mit Maske singen.